Himmel und Hölle für Ferrari in China. Der Sprintsieg von Lewis Hamilton samt Pole war ein Highlight. Danach folgte am Sonntag direkt großes Desaster, beide Ferrari disqualifiziert. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Zudem sprechen wir über die Galaform von McLaren. Oscar Piastri insbesondere war in China super stark unterwegs. Red Bull hingegen versinkt nach dem zweiten Rennen bereits ein bisschen im Chaos. Es gibt wilde Gerüchte um den zweiten Sitz neben Max Verstappen. Das Auto ist schlecht. Diese und viele, viele Themen mehr gibt es jetzt in unseren Highlights zum Grand Prix von China. Lass uns loslegen, Sebastian.
Jawohl.
Dann, bevor wir mit den großen drei Brocken anfangen, würde ich sagen, machen wir ein paar kleine Highlights noch zum Beginn, bevor die nachher untergehen. Es gab ja durchaus einige sehr, sehr erfreuliche Geschichten. Pierre Gasly hat keine davon geschrieben. Auch er wurde leider disqualifiziert. Ja. Das ist natürlich uncool. Neben den beiden Ferraris sollte man nicht unerwähnt lassen. Auch sein Alpine war untergewichtig unterwegs. Aber diese drei Disqualifikationen haben ein anderes Märchen möglich gemacht, Sebastian. Erzähl uns doch dazu mal mehr. Ein Märchen in Schwarz, Weiß und Rot.
Ja gut, Haas hat natürlich dann davon profitiert, die sind noch ein bisschen weiter nach oben gerutscht, die hatten ja eh ein gutes Wochenende, also das war, glaube ich, also selbst für Haas selber kaum abzusehen. Mhm. Naja, Komatsu, der Teamchef, hat auch gesagt, also er hat das nicht kommen sehen, auch Ocon hat ins gleiche Horn geblasen, aber beide haben auch gesagt, man hat sich wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt damit, seit dem letzten Rennen die Pace aus dem Auto zu extrahieren. Mhm. Und selbst im Vergleich zu Sprint zum Rennen hat man nochmal einige finden können und das hat man dann ja auch gesehen. Also ich war am Ende sehr, sehr überrascht, wie weit Ocon vor allem dann vorne war und auch Behrmann, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat jetzt anscheinend auch irgendwie Trademark-Charakter, immer Ciao zu sagen, wenn man als Oli Behrmann seinen Gegner überholt. Ja. Das war sehr unterhaltsam und es hat ihm auch merklich Spaß gemacht. Er hat es zwar relativ nonchalant sozusagen gesagt, ohne viel Emotionen, aber man hat es schon so im Subtext mitbekommen, der hat sehr viel Spaß gehabt am Sonntag, ja. Definitiv. Und ich muss sagen, es ist gut zu sehen, weil es gibt, und das hat man ja am Anfang tatsächlich nach den Tests und auch im ersten Rennen befürchtet, dass Haas jetzt das absolute Hinterbänkler-Team geworden ist, ohne große Chancen jemals Punkte zu bekommen. Mhm. Diese Saison, die waren ja wirklich abgeschlagen. Es gibt jetzt aktuell, stand jetzt kein Team, dem ich nicht zutrauen würde, in irgendeinem Rennen mal Punkte zu holen. Ich meine, Sauber hat jetzt schon gut abgeräumt im ersten Rennen. Jetzt ist es Haas. Klar, natürlich bedingt auch jetzt die Punktesteigerung jetzt nochmal im Vergleich zum eigentlichen Ergebnis am Sonntag durch die Disqualifikationen da vorlehnen, aber das ist schon höchst beachtlich. Also vor allem eine Ursprungsplatzierung jetzt für Ocon war ja P7, genau, mhm. Und Behrmann war ja 10.
Mhm. Also das war schon super.
War schon extrem stark. Also das hat Spaß gemacht und da lässt einiges darauf hoffen, dass die Saison nochmal eine Ecke spannender wird.
Ja, wo du das Thema Punkte ansprichst, Alpine ist aktuell die einzige Mannschaft, die keine Punkte holen konnte, aber da sind wir sicher, wird sich im Laufe der Saison was tun. Das Auto ist nicht so schlecht, wie es aktuell aussieht. Wer Punkte hat, ist nämlich tatsächlich Esteban Ocon, das hast du gerade schon angesprochen. Der hat mehr Punkte übrigens auf dem Konto als die beiden Ferrari-Piloten. Ocon hat gerade 10, ich glaube, Leclerc hat 9, Hamilton 8, irgendwie so. Ah, ganz finstere Geschichte. Wer noch gepunktet hat in den ersten beiden Rennen, auch in China, nämlich Lance Stroll. Das ist so ein bisschen unter dem Radar mein heimliches Highlight diese Saison bisher. Er hat nicht nur zweimal gepunktet, er ist zweimal unauffällige Rennen gefahren. Das ist nicht so schlecht. Ja? Er hat sich ein bisschen reingeschlichen in die Punkteränge und er hat beide Male Alonso tatsächlich im Griff gehabt.
Das ist
Erstaunliche.
Das Bemerkenswerteste. Und jetzt werden einige sagen, aber Alonso ist ja ausgestiegen jetzt recht früh, aber der war hinter Stroll zu dem Zeitpunkt. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Also Stroll, wir haben ja immer gesagt, er kann es ja, wenn er mal es zusammenbekommt, konstant zu sein. Nicht unbedingt jedes Mal besser als Alonso, das haben wir jetzt auch nicht erwartet. Aber die ersten zwei Rennen, die fangen schon mal gut an. Vielleicht hat er ja jetzt endlich irgendwie einen Kniff gefunden. Viele Fahrer haben ja jetzt auch vor der Saison gesagt, zum Beispiel Piastri oder auch Norris von Hamilton, weiß man es ja auch, ihre Motivation ist auf dem Siedepunkt und die haben richtig Bock und die haben sich auch so gut wie noch nie vorbereitet. Vielleicht ist es ja bei Stroll auch der Fall. Wir wissen ja, der Kamerad ist nicht der wortreichste, was Interviews angeht. Geht da so ein bisschen in die Richtung Kimi Räikkönen, ohne die Liebe von den Fans zu bekommen, die ein Kimi Räikkönen natürlich bekommen hat. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht verständlich, aber ich glaube, da spreche ich auch für dich, Dave. nach seiner bisherigen Leistungsschau, die er so die letzten Jahre gezeigt hat, da kann ich es auch verstehen, dass viele sagen, komm weg mit dem, das soll mal ein richtiger Fahrer in Anführungsstrichen rein, dessen Papa nicht ein Team sozusagen gekauft hat. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat immer wieder in der Vergangenheit gezeigt, dass er zu Besserem in der Lage ist. Und jetzt, wenn er das hier konservieren kann, dann finde ich, hat er seinen Platz in dem Team auch verdient. Ja. Das war schon gut.
Auch wir haben ihn oft kritisiert. Wir versuchen ja immer sehr objektiv zu sein und wenn es was zu kritisieren gibt, dann tun wir das natürlich auch, ja. Egal wie der Fahrer heißt. Dementsprechend aber, wenn sich jemand gut verkauft, dann wird auch gelobt bei uns. Deswegen Lance Stroll, der heimliche Star der ersten zwei Rennen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Wer mir noch sehr gut gefallen hat, und damit runden wir mal die kleinen Highlights ab, würde ich sagen, bevor wir dann gleich richtig einsteigen. Auch Alex Albon hat im Williams wieder sehr überzeugt, hat einmal mehr Carlos Sainz tatsächlich auch im Griff gehabt. Klar, das dauert natürlich, bis man sich in einem neuen Team akklimatisiert. Lewis Hamilton hat natürlich jetzt gleich die Ausnahme gebracht. Direkt im zweiten Rennen oder am zweiten Rennwochenende im Ferrari hat er dann schon von Platz 1 gegrüßt. Aber normalerweise dauert es eine ganze Weile. Das hat Lewis Hamilton auch betont. Und gleiches gilt natürlich für Carlos Sainz. Er muss sich in seiner neuen Arbeitsumgebung ja wirklich erstmal einfügen. Bisher gelingt ihm das so semi-gut. Er wurde jetzt zweimal wirklich von Alex Albon deutlich geschlagen, muss man so sagen.
Ja, fand ich auch klasse. Und das zeigt also für alle, die sagen, oh ja, der Hamilton als Teamfahrer Weltmeister, der muss ja da gleich vom Fleck weg funktionieren. Gab auch das ein oder andere Interview von Hamilton, wo er ganz ruhig nochmal gesagt hat, das ist halt einfach nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Mhm. An Carlos Sainz kann man es sehen, da haben ja viele auch schon gesagt, Sainz ist doch eigentlich besser als Hamilton, die es mit Sainz gehalten haben. Und der tut sich halt gegen Alex Albon schwer. Und auch bei Alex Albon ist es halt schwierig zu sagen, wie gut ist er wirklich gegen Verstappen abgeraucht, aber das ist ja jeder, da kommen wir später auch noch drauf, wenn wir über Liam Lawson reden, da ist ja absolutes Chaos momentan bei Red Bull und dementsprechend, also die Formel 1 ist ein komplexer Sport und wir versuchen dem hier immer gerecht zu werden und wir vermeiden, wo es geht, nur diese Plattitüden, die manche leider auch News-Outlets bringen, deswegen, wenn euch das gefällt, Abo dalassen und jetzt springen wir direkt zu Ferrari, das ist natürlich das, wo alle drüber sprechen wollen und nicht nur wir, letztes Mal bei den Highlights hatten wir den Kevo von Undercut F1, jetzt haben wir JF1 als nächsten Gast und der hat Folgendes zu sagen.
Hi Sebastian, hi Dave. Ich habe mir ein Highlight rausgepickt aus diesem Shanghai Grand Prix, nämlich das Duell Ferrari-Leclerc gegen Hamilton. Da sah es ja gestern am Samstag noch vollkommen in Richtung Hamilton aus. War für mich eine Überraschung. Ich habe das auch ein bisschen darauf geschoben, dass Hamilton die Strecke in Shanghai schon immer sehr, sehr gemocht hat. Heute, jetzt im Rennen, dann aber wirklich der Switchback mit der Höchststrafe sogar für Lewis Hamilton, mit einer Stallorder, dass er Leclerc vorbeilassen muss. Was ist hier eure Meinung? Und ich kann auf jeden Fall meine Theorie hier preisgeben. Ich glaube, am Samstag, man hat es auch gesehen, hatte Leclerc wirklich auch Setup-Probleme. Das hat man jetzt für das Hauptrennen ausgemerzt, indem man vielleicht bei Lewis Hamilton abgeguckt hat. Und das zeigt für mich auch, es hilft für Ferrari, einen siebenmaligen Weltmeister im Team zu haben. Und das wird in den nächsten 22 Rennen vielleicht sogar noch entscheidend sein. Auch wenn es heute nur Platz 5 und Platz 6 für Ferrari war. Für mich sind sie weiter ein heißer WM-Kandidat. Deswegen mein Tipp, Leclerc Weltmeister, auf den setze ich weiterhin. Jetzt interessiert mich sehr gerne eure Meinung.
Ja, finde ich, Dave, finde ich sehr interessant, die Sichtweise, die JF1 da reingebracht hat. Was ist denn deine Meinung dazu? Denn es ist schon so, dass so ein Lewis Hamilton als siebenfacher Weltmeister natürlich auch viel Erfahrung ins Team reinbringt. Charles Leclerc dann auch davon profitieren kann, dass eben das Setup angeglichen wurde. Trotzdem hat er dann mehr extrahieren können aus der Geschichte am Sonntag, was mich auch ein bisschen überrascht hatte, wie schlecht in Anführungsstrichen der zweite Stint von Hamilton dann war.
Ja, es ist spannend, ja, es ist spannend. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, JF1, für deine Teilnahme hier bei uns. Hoffentlich machen wir das auf jeden Fall mal wieder. Interessantes Statement auf jeden Fall und damit hat er natürlich komplett recht. Es ist aber noch ein bisschen größer und weiter gefasstes Problem, ja. Man kann ja deutlich sehen, Hamilton war am Samstag ja eigentlich schon fast dominant, ja. Er hat sich den Sprint-Pole geholt, er hat sich den Sieg geholt. Völlig unantastbar war er da eigentlich. Ist vorne weggefahren, ganz entspannt. Hat die Reifen gut in Schuss gehalten, im Gegensatz zu einem Verstappen zum Beispiel. Das sah sehr gut aus, aber ihr wisst es ja, am Sprintwochenende haben alle nur ein freies Training, um ein Setup zu erarbeiten. Seit letztem Jahr ist es aber so, dass man dann nach dem Sprint nochmal Hand anlegen darf und am Setup was verändern kann. Die Park-Vermeh-Regeln wurden dahingehend zum Glück angepasst. Das ist eine gute Entwicklung. Und man hat dann deutlich gesehen, dass vom Sprint zum Qualifying hin und dann zum Rennen hin alle anderen einen großen Sprung gemacht haben. Also
wo Haas Ferrari, zum
Beispiel. Ja, Haas zum Beispiel. wo Ferrari halt gut aussah noch am Samstag oder eben im Sprint dann, so schlecht sahen sie dann in Relation zu den anderen aus. Alle anderen haben dann entscheidende Änderungen gemacht, konnten dann mit ihren Reifen besser haushalten. Viele oder die meisten sind ja dann wirklich mit einem Stopp durchs Rennen gekommen. Das haben wir für, naja, zumindest mal unwahrscheinlich gehalten. Ja, nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Zwei Stopp war eigentlich das wahrscheinlichere Szenario. Die Piloten selbst waren aber ja auch während dem Rennen oft überrascht, wie gut dann die Reifen gehalten haben. Olli Bärmann hat dann über 30 Runden einen Stint hingelegt auf den Mediums. Das hätte, glaube ich, am Freitag so niemand für möglich gehalten. Ja. Der neue Asphalt hat da sicher einen Beitrag geleistet. Man muss da immer auf jeden Fall komplett irgendwie bei der Entwicklung vorne dabei sein, ne? Wie sich die Strecke entwickelt, wie sich die Strategie daraus entwickeln könnte. Ein Hamilton, und damit schlage ich den Bogen wieder zurück, ein Hamilton ist dann natürlich ein großes Asset für Ferrari. Er hat ja neben Alonso wirklich die meiste Erfahrung aller Piloten da im Feld. Er ist auch als Reifenflüsterer bekannt. Das hat er auch, ich glaube, sein Renningenieur ihm direkt nach dem Sprintsieger ins Ohr geflüstert. Das war eine Tire-Management-Masterclass. Also er hat seine Reifen da sehr, sehr gut über den Sprint hinweg gemanagt. Ich bin mir sicher, das hat er am Sonntag genauso gut gemacht im Rennen. Aber der Ferrari, was auch immer man da verändert hat, hat einfach nicht mehr zugelassen, dass er da sehr schnell vorne wegfahren kann oder überhaupt vorne mitfahren kann und mit den Reifen gut klarkommt. Es war bizarr. Aber das war nicht das einzige Drama bei Ferrari. Es ging ja gleich mit einer Kollision der beiden los. Was war denn da?
Ja, das ist relativ unabsichtlich natürlich gewesen im Startgetümmel. Gleich in der Schneckenkurve ist da Leclerc hinten rechts an Hamiltons Reifen ran und hat sich dann links vorne sein Endplate, ist es links, ist es Endplate? Mhm. Ja, genau. Vom Frontflügel stoßen sozusagen.
Und ich hatte ja die große Befürchtung, dass er dann dem Hamilton den Reifen aufgeschlitzt hat.
Das passiert das ja in der Regel bei sehr sowas. Unglücklich aus.
Das wäre das Mega-Desaster. Ne? Beide Ferrari kriegen sich da gegenseitig raus.
Naja, gab es ja auch so ein paar, die dann schon gesagt haben, ja, wenn du zwei solche Fahrer hast, dann ist sowas unvermeidlich. Also es ist ein bisschen aufgebauscht. Also es passiert halt, es war jetzt nicht deswegen, weil die sich bekriegt haben oder so. Also alles im grünen Bereich, was das angeht. Aber war natürlich erstmal trotzdem so ein kleiner Schluckmoment. Und zu meiner Überraschung ist dann tatsächlich im zweiten Stint, also erstmal hat Leclerc da nicht mithalten können mit Hamilton, aber im zweiten Stint nach dem ersten Boxenstopp, da war er dann erstmal direkt hinter Hamilton, ist er schon rausgekommen und dann war er aber auch deutlich schneller, dann hat Hamilton ihn auch relativ schnell dann vorbeigelassen nach Rücksprache mit der Ferrari-Box und das war schon interessant zu sehen, denn Leclerc ist ihm dann direkt weggefahren und das hat mich sehr überrascht, erstens natürlich wegen dem Frontflügel, da hieß es von Ferrari von der Box 20 bis 30
Abtrieb.
Ja, genau, Abtrieb. Punkte sind weg und hat es gemacht, als ob es nichts wäre. Selbst wenn man sich das mal anschaut, eigentlich müsste gerade der Teil auf der Strecke, wo es so viele Kurven gibt, die nach rechts gehen, müsste der Teil eigentlich vom Frontflügel der wichtigste eigentlich sein, hat eben anscheinend doch nicht so viel ausgemacht oder hat es einfach extrem gut kompensiert. Auf jeden Fall hat er mit dem Paket mehr rausholen können als Hamilton. Der hat dann gesagt, okay, in Rücksprache mit seiner Boxencrew Zwei-Stop-Strategie, einfach da nochmal die frischen Reifen und dann in Kombination mit dem leichteren Auto ist natürlich für allen anderen auch leichter, aber es wird natürlich, der Effekt wird dann natürlich auch ein bisschen größer mit den frischen Reifen und dann die große Aufholjagd hat man aber recht schnell gemerkt, da hätte er nochmal so 2 Zehntel pro Runde draufpacken müssen, damit das hinhauen hätte können, aber es war schon nicht allzu weit weg, also ein paar Runden mehr hätte er ihn gehabt. Man sieht es wieder, es ist ein großer Gamble mit den Reifen und es war für alle ein bisschen überraschend und er war aber auch der Einzige von den Zwei-Stoppern, der tatsächlich damit nicht komplett ins Klo gegriffen hatte, war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass er dann so der Letzte aus der Spitzengruppe war. Alle anderen dahinter, die waren mit einem großen Abstand dann sind hinterhergefahren. Also da war er jetzt nicht in großer Gefahr. Vermeintlich, am Ende ist es dann trotzdem nochmal knapp gewesen. Also ja.
Ja, trotzdem Fred Vasseur hat sich nach dem Rennen übrigens auch aufgeregt. Es gab ja mitten im Rennen diese Stallregie, dass Hamilton doch bitte den Leclerc vorbeilassen soll, weil er schneller ist. Und wir haben ja den Boxenfunk gehört, der da an die Welt rausging. Und Fred Vasseur hat sich, ja, ich denke, zu Recht darüber aufgeregt, weil dann sehr selektiv nur die Funksprüche durchgegeben wurden, die, naja, potenziell ein bisschen Unruhe hätten stiften können. Ja, dass man dem Hamilton gesagt hat, er soll doch vorbeilassen in Kurve sowieso. Und dass der Hamilton dann geantwortet hat, ja, wenn er schnell genug ist. Also schon fast ein bisschen Drive-to-Survive-Niveau, dass da die Regie, also das Formula-One-Management, die FOM, wie die ja heißt, wirklich nur Funksprüche durchgibt, die potenziell stark sein zu lassen. Das hat Fred Vasseur nicht gefallen, denn Fred Vasseur hat dann aufgeklärt, es gab vorher und nachher natürlich auch Funksprüche und die Initiative, Plätze zu tauschen, ging wohl von Lewis Hamilton selbst aus, weil er gemerkt hat, ey, der Leclerc ist schneller, der hat eine bessere Chance da vorne irgendwie was auszurichten, wollen wir nicht Plätze tauschen, ich wäre bereit dazu. Also er hat da total den Teamplayer scheinbar gegeben und viel Rennübersicht bewiesen. Und das Narrativ, das man dann daraus stricken wollte durch die selektive Wahl der Funksprüche, war ein komplett verdrehtes natürlich, dass man da dem Hamilton sagen muss, lass doch mal deinen Teamkollegen vorbei. Also da machen wir auch nicht mit, Freunde. Ja, wir sind uns da unserer Rolle auch bewusst, wie wir sowas natürlich geschickt steuern können. Wir wollen hier keine Schlagzeilen machen. Wir sagen euch, wie es wirklich ist, sofern wir es denn erfahren. Also falls ihr es noch nicht eh schon gehört habt, hier ist auf jeden Fall die Aufklärung. Lewis Hamilton hat da den Teamplayer gegeben. Das finden wir natürlich auch ziemlich cool. Und am Ende hilft es ja beiden. Wenn das Team mehr Punkte holt, dann ist ja beiden geholfen.
Ja, und da muss ich dann auch nochmal eine Lanze für Ralf Schumacher und Sascha Roos brechen, weil dann heißt es dann auch immer, ja, die, was labern die denn? Die kriegen auch nicht immer alle Infos sozusagen rein. Die haben dann jemanden auf dem Ohr sozusagen, der schiebt denen sozusagen die Infos rüber, die sie dann kommentieren dürfen. Die haben ja sonst viel zu tun, wenn die da irgendwie alles koordinieren müssen. Da gibt es schon jemanden. Und wenn da sozusagen die Vorselektion nicht passt und oftmals kommt die ja sozusagen direkt von der Formel 1 in Sky, hat dann nur die Rechte sozusagen, das dann zu übertragen. Da müssen die halt damit arbeiten, was sie halt rübergeschoben bekommen. Dann kommentieren die halt auch nur diese vorselektierten Funksprüche. Das ist ein bisschen schade. Also idealerweise müsste man sich halt komplett den eigenen Kanal, gibt es ja auf vielen Streaming-Anbietern, die das international übertragen dann auch, wo man dann nur zum Beispiel das Cockpit von Lewis Hamilton sieht. Da habe ich aus Versehen sogar drauf gedrückt bei dem Rennen. Dann habe ich mir gedacht, wo ist denn der Kommentar? Hätte ich es mal gemacht, dann hätte ich das nämlich auch direkt verstanden. Aber ja, so ist es. Deswegen da liegt die Schuld eben nicht bei dem Kommentatoren-Duo. Aber die haben sonst auch den einen oder anderen Irrweg geschlagen dieses Mal. Das muss man schon auch sagen.
Ja, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir kommen natürlich trotzdem nicht umhin, das große Thema nochmal anzusprechen. Beide Ferrari wurden nach dem Rennen natürlich disqualifiziert. Ganz, ganz bittere Geschichte. Bei Charles Leclerc war das Auto zu leicht. Was man so erklärt, dass natürlich das Teil, was da vorne am Frontflügel gefehlt hat, ein bisschen beigetragen hat dazu, aber auch der höhere Reifenverschleiß natürlich. Er ist ja ungeplanterweise in Einstopprennen gefahren. Ganz gleiches Problem wie letztes Jahr bei George Russell in Spa. Ne? Da waren die Reifen so abgenutzt, dass da einfach zu wenig Gummi drauf war und dementsprechend war das Auto minimal untergewichtig.
Ja, das ist richtig, aber ich möchte noch eine wichtige Info sozusagen draufpacken. Gerne. Charles Leclerc wurde tatsächlich, das Auto wurde gewogen mit ausgetauschten Frontding. Also das
zweimal, sowohl als auch, ja.
Ja, also
und das war beide Male untergewichtig.
Richtig, also da, das noch sozusagen eine wichtige Info. Also das hätte keinen Unterschied gemacht.
Ja. Also es lag dann wohl eher natürlich an den Reifen und ja, man hat sie einfach vertan in irgendeiner Form, ja. Bei Lewis Hamilton war es die Planke, auch das ist ein altbekanntes Problem. Für das gleiche Vergehen wurde ausgerechnet Charles Leclerc in Austin 2023, müsste es gewesen sein, disqualifiziert. Und auch Lewis Hamilton, damals noch bei Mercedes, da hat sich die Planke zu sehr abgenutzt während des Rennens. Man ist also zu tief gefahren. Und dieses Problem ist tatsächlich vielleicht ein systemisches, gerade bei Ferrari. Denn wir haben ja auch nach dem Rennen in Australien schon berichtet, man musste über Nacht das Auto ein bisschen höher stellen, eine andere Bodenfreiheit fahren, um auf Nummer sicher zu gehen. Wahrscheinlich war das Problem ein ähnliches. Diesmal ist man bei Lewis Hamilton vielleicht nicht ganz auf Nummer sicher gegangen oder nicht ganz so weit. Und prompt ist die Planke zu sehr abgefahren, 0,5 mm an zwei Stellen. Das ist natürlich 0,5 mm zu viel. Ist dann natürlich schwarz-weiß im Reglement so vorgesehen und dann droht halt die Disqualifikation. Jetzt ist natürlich das Problem, funktioniert der Ferrari nur gut, wenn er extrem niedrig gefahren wird? Dann hätten sie wirklich ein Problem, wenn sie ihn dann höher stellen müssen und die Performance dann weg ist. Und das haben wir dann von Samstag auf Sonntag gewissermaßen ja ein bisschen beobachtet. Dann funktioniert das nicht. Und das gleiche Problem hatten in den vergangenen Jahren sowohl Red Bull auch als auch Mercedes natürlich. Jetzt können wir natürlich noch die Verbindung machen. Loïc Serra, der von Mercedes kam, arbeitet jetzt bei Ferrari. Hat er dieses Problem da vielleicht mit rübergebracht?
Importiert, ja.
Ja. Was kann man dagegen jetzt tun? Ja? Also in der Theorie ist das Auto wahrscheinlich sehr gut, bietet sehr viel Performance, sehr viel aerodynamischen Abtrieb. Aber wenn man diesen Abtrieb halt nicht auf die Straße bringt und das Auto dabei legal bleibt, dann hilft das ja niemandem.
Ja, ich denke, das kriegen die noch hin und Das ist halt einfach so. Jedes Team hat mit gewissen Problemen zu kämpfen. Da ist man ja bei Ferrari, selbst bei den Top-Teams, nicht alleine. Das hat McLaren genauso, obwohl die jetzt erstmal schnellste Auto haben. Und Red Bull natürlich auch. Die haben halt andere Baustellen. Würde ich sagen, sprechen wir doch vielleicht mal über
Baustellen.
Über Baustellen bei McLaren, oder?
Ja, davon gibt's aktuell zum Glück nicht sehr viele. Zum Glück für alle, die es mit dem Team halten und natürlich für das Team selbst. Ja. Sie haben das schnellste Auto grundsätzlich. Das hat gerade Oscar Piastri in China eindrucksvoll bewiesen. Er ist meines Erachtens nach sehr erwachsen gefahren, weltmeisterlich. Ausführlich werden wir uns da in unseren Fahrernoten noch darüber auslassen. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne mal ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keine Folge. Irgendwann direkt hiernach werden unsere Fahrernoten dann erscheinen und da widmen wir uns traditionell, für alle, die es noch nicht kennen, 21 Piloten bewerten ihr gesamtes Rennwochenende dann eben auf der jeweiligen Strecke, in diesem Fall China, und sprechen da über alles, was vorgefallen ist und benoten die Kollegen dann auch. Das nur am Rande. Oscar Piastri, so viel kann ich, glaube ich, spoilern, wird wahrscheinlich eine 10 von 10 kriegen. Das war ein großartiges Wochenende.
Das war super, ja.
Einzig im Sprint hat er ein bisschen Federn gelassen, aber das lag dann wahrscheinlich eher am Setup als an ihm. Er hat sich wirklich großartig verkauft. Aber eine Baustelle von McLaren ist, das Auto ist zwar schnell, aber sehr spitz zu fahren. Das hat Lando Norris auch schon nach seinem Melbourne-Sieg so gesagt. Das wird er wahrscheinlich, oder hat er sicher auch schon jetzt nach dem Kieler Wochenende gesagt. Da hat man es nämlich wieder gesehen. Lando Norris hat nicht jede Quali-Runde so hingebracht, wie sie hätte sein sollen. Das Auto ist im Grenzbereich sehr, sehr schwer zu fahren. Aber wenn sie es hinkriegen, ist es halt deutlich schneller als alle anderen. Und dadurch, dass das Auto so viel Potenzial hat, müssen sie ja gar nicht so oft da in den Grenzbereich rein und können da vorne dann die Pace managen. Das haben sie sehr gut gemacht.
Cruisen
Doppelsieg in China.
Ja.
Für das Papaya-Team, und das Einzige, was sie, Stand jetzt noch aufhalten kann, ist doch ein waschechter Stallkrieg, Sebastian, oder? Droht der uns im Laufe der Saison?
Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Die beiden sind einfach richtig, richtig gut und da werden Nuancen entscheiden, wenn das jetzt erstmal so weitergeht. Also momentan scheint, also wir haben ja erst zu erkennen, also ist die Küche im Dorf lassen letztes Jahr und das Jahr davor hat Norris Piastri insgesamt schon klar im Griff gehabt, auch wenn es auf die Rennen gesehen teilweise wirklich super knapp war oder Piastri besser. Deswegen, Piastri hat sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt gerade mit so einem erwachsenen Rennen, wie er es hier gezeigt hat. Wie gesagt, in Fahrerwertungen gehen wir dann alle aus drauf ein. Aber man muss auch sagen, Norris hat schon seine Probleme mit diesem Auto. Er hat gesagt, es tendiert extrem zum Untersteuern und er hasst Untersteuern. Gibt fast nichts, was er mehr hasst, hat er gesagt in der Konferenz nach dem Rennen. Also, das darf man auch nicht vergessen und vielleicht kommt da Piastri ein bisschen besser mit zurecht. Norris hat, letztes Wort dazu, sogar, und das finde ich super sympathisch bei ihm, hat gesagt, der Oscar hat es viel besser hinbekommen, das Auto zu verstehen an diesem Wochenende und hat es einfach besser gemacht und da kann ich, Zitat für ihn, habe ich viel von ihm gelernt. Also welcher etablierte Fahrer würde über den Youngster, klar, die sind jetzt vom Alter nicht so weit auseinander wie jetzt beispielsweise in Hamilton und in Russell jetzt letzte Saison, aber wer würde das sowas sagen? Also der hat kein Ego, der Norris, und das finde ich in dem Punkt schon richtig, richtig gut.
Ja, ich sehe schon, die Hater werden das gleich wieder als Schwäche auslegen und sagen,
kann man ja so sehen, aber lass uns mal abwarten, wie es weitergeht.
Ja, auf jeden
Fall. Natürlich auch ähnliche Probleme hat in dem Fall anders geartete Probleme, ist bei Red Bull. Die haben einen Platzhirschen mit dem Namen Max Verstappen, falls ihr von dem schon mal gehört haben solltet. Der soll ganz gut sein, aber der ist halt anscheinend seit Jahren auch der einzige Fahrer bei Red Bull, der mit diesem Biest von Auto irgendwie zurechtkommt. Das scheint auch extrem spitz zu fahren zu sein. Das bedeutet also, wir haben es in einem unserer Reels vom Rennwochenende ja gesagt, das Ding ist schnell an und für sich, ist sicher nicht so schnell wie der McLaren, aber schnell, auf jeden Fall eins der Top-Autos, aber hat ein sehr, sehr kleines Fenster, in dem super funktioniert. Und wenn man das nicht trifft und es scheint Max Verstappen wie kein anderer zu beherrschen, dann wird es halt schwierig. Dann ist das Auto quasi unfahrbar, richtig bockig und viele sind da schon zerschellt dran. Perez jetzt die letzten Saisons, wo er einfach nicht mehr an seine alte Leistungen anknüpfen konnte. Und jetzt Liam Lawson, der kommt einfach überhaupt nicht zurecht. Und also es ist ja extrem. Wenn man nur Lawson sehen würde, würde man glauben, der Red Bull ist knapp besser, als es der Haas irgendwie in dem letzten Rennen, also im Australien-Rennen war. Aber das ist natürlich auch nicht die Wahrheit. Er ist einfach wahnsinnig schwer zu fahren und als Rookie scheint es wirklich, wirklich schwierig zu sein, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Also ich weiß nicht, da muss sich Red Bull aus meiner Sicht schon langsam echt an die eigene Nase fassen, weil ich meine, klar, Max Verstappen kommt damit zurecht, aber anscheinend jetzt auch nicht mehr so gut wie die Jahre davor. Na. Und man will ja auch irgendwo in der Konstrukteursweltmeisterschaften Wörtchen mitzureden haben und da ist Red Bull jetzt schon wirklich nochmal deutlich schlechter unterwegs als jetzt Ende letzter Saison, also schwierig.
Ja. Also Verstappen hat einmal mehr wieder alles rausgeholt aus dem Red Bull und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, als da drin steckt. Auch an diesem Wochenende, er kriegt es halt fehlerfrei jedes Mal hin. Das muss man neidlos anerkennen. Ja. Das ist fantastisch, aber wenn alles aus dem Auto rausholen, dann halt ein vierter Platz ist im Rennen, dann hat Red Bull wirklich ein großes Problem und da schrillen auch wirklich alle Alarmglocken, das hat der Helmut Marko sogar gesagt. Sie sind da wirklich besorgt, ja, sie machen sich große Sorgen und das machen sie zu Recht, denn das Auto ist Stand jetzt einfach nicht nur sehr schnell, sehr schwer zu fahren, es ist auch nicht schnell genug. Ja. Selbst in den Händen von Max Verstappen ist es einfach nicht schnell genug. Verstappen hat ja auch nach dem Qualifying schon gesagt, auf die Frage hin, wie er denn das Rennen gewinnen kann am Sonntag, hat er gesagt, naja, wenn alle vor mir ausfallen. Und das hat er völlig humorlos und todernst gesagt, ja. Man hat dann auch, glaube ich, nachgefragt, so, ne, ob es da nicht einen anderen Weg gibt. Und er sagt, nee, gibt's nicht. Und so eine Aussage ist dann schon, ja, hat dann schon ein gewisses Gewicht. Und deswegen bin ich mir auch gerade nicht sicher, es soll beschlossene Sache sein oder es soll die heißen Gerüchte geben, dass Liam Lawson schon beim nächsten Grand Prix in Japan nicht mehr im Cockpit sitzen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Gerüchte tatsächlich Red Bull intern daher kommen oder ob das nicht extern von irgendwelchen Medien wieder geschaffen und aufgebauscht wird. Es gibt da, wir können es einmal zumindest kurz erwähnen, die wildesten Varianten. Also eine Variante lautet, Yuki Tsunoda rückt auf, würde zum Japan Grand Prix natürlich super passen. Er könnte dann vor heimischem Publikum total versagen und seine Karriere ruinieren. Herzlichen Glückwunsch. Spoiler, ich bin mir sicher, er wird es nicht machen, ja, wenn man ihn nicht zwingt dazu. Wenn er schlau ist und wenn sein neues Management schlau genug ist, werden die ihm wirklich abraten davon. Mhm. Er fährt gerade bei den Racing Bulls, die haben ein gutes Auto, das kann man sehr gut fahren. Er kann dort einfach der Held werden. Ja? Wenn er in die Top 5 fährt bei seinem Heimrennen im Racing Bulls, bringt ihm das garantiert mehr, als wenn er dann im Red Bull in die 15. wird. Und sind wir mal ehrlich, egal wen man da reinsetzt, niemand wird aus dem Stand auch nur in die Nähe von Verstappen kommen. Ja? Das geht einfach nicht. Dieses Auto scheint einfach unmöglich zu fahren sein. Also, die Variante lautet Yuki Tsunoda zu Red Bull, Liam Lawson komplett raus und, was man so hört, Franco Colapinto soll mal eben doch eingekauft werden und in den Racing Bulls gesetzt werden. Ja? Also, die Chance hätten sie letztes Jahr gehabt, haben sie nicht genutzt. Jetzt wird sich dann Briatore natürlich ins Fäustchen lachen, wenn sie jetzt ankommen und sagen, ah, können wir nicht vielleicht doch, bitte, bitte. Dann hält er schön die Hand auf und lässt sich das teuer bezahlen, wenn an diesen Gerüchten überhaupt was dran ist. Meine Theorie ist, lass die Finger von den Fahrern, niemand kann da was dafür. Die Historie zeigt ja, weder Gasly noch Albon noch Perez sind da schlechte Piloten. Die drei sind da wirklich zumindest sehr, sehr gute Formel-1-Fahrer, wie sie davor oder nach ihrer Zeit eben bei Red Bull bewiesen haben. Es liegt sicher nicht an Liam Lawson, dass der da hinten rumguckt. Ja. Der Ansatz muss sein, wir müssen das Auto auf Teufel komm raus fahrbarer machen. Ja. Vielleicht machen wir es auch diese Saison einfach ein bisschen langsamer, nehmen Peak-Performance raus, aber geben dem Auto ein möglichst breites Band, wo das halt zumindest solide funktioniert. Dann fahren wir halt nicht um die WM. Spoiler, das tut ihr wahrscheinlich auch so nicht mit dem Auto aktuell. Ne? Aber man muss vielleicht dann wirklich diesen Schritt zurück machen und sagen, wir geben dieses Jahr auf, wir versuchen tiefgreifend unsere Probleme zu verstehen, unsere Philosophie zu ändern. Denn es hilft ja auch nichts, selbst wenn Verstappen dann in diesem spitz zu fahrenden Auto in die Vierter, Fünfter wird, ist er vielleicht weg. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr. Dann er sieht, es geht einfach bergab. Nächstes Jahr mit dem neuen Motor sind ja die Fragezeichen ohnehin groß. Und wenn Red Bull kein gutes Auto mehr bauen kann, ja, was soll er denn da machen? Und was soll dann Red Bull machen, wenn Verstappen weg ist? Wenn da zwei so Lawsons drin sitzen oder Tsunodas oder wer auch immer, dann fahren die, dann kommen die aus dem Q3 nicht mehr raus, ja? Aus dem Q1, so rum.
Ja.
Dann fahren die halt wirklich beide irgendwie um Platz 16, 17, 18 rum. Das ist ja dann eine Totalblamage und grundlegend muss man bei Red Bull da jetzt wirklich Hand anlegen und ein anderes Auto bauen. Punkt.
Ja, absolut. Und Max, ohne Max Verstappen würde Red Bull wahrscheinlich im absoluten Krisenmodus sein. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei ist, es geht anscheinend auch noch ein bisschen weiter, denn wir sagen immer, Max Verstappen hat das Maximum rausgeholt oder vielleicht ein bisschen mehr. Das muss man auch wieder ein bisschen einschränken in dem Fall, denn auch Helmut Marko hat gesagt, vor dem ersten Boxenstopp hat man gesehen anhand der Telemetriedaten, dass die Reifen eigentlich noch gut genug in Schuss waren, dass ein paar grüne Sektoren aufgeploppt. Wenn er da ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, dann wäre vielleicht sogar wirklich aufs Podium gekommen. Sprich, wenn vor ihm dann die McLaren ausgefallen wären, hätte er sogar gewonnen. Alles, was ich damit sagen will, ist, nicht, dass jetzt Max Verstappen irgendwie das Problem ist, sondern das Auto ist selbst für Max Verstappen anscheinend so schwierig zu fahren, dass er da eben dieses, was in den Reifen drin gewesen wäre wahrscheinlich, nicht wirklich rausholen konnte, entweder weil sie es nicht so angefühlt hatte oder weil er gemerkt hatte, okay, wenn ich jetzt mehr Gas gebe, vielleicht verliere ich das Auto, vielleicht mache ich dann mehr Fehler. Das war ja bei Ferrari auch so vor zwei Saisons. Sainz und Leclerc, die beileibe keine schlechten Fahrer sind, die hatten ja immer wieder diese komischen Abflüge, wo du gedacht hast, ja, was ist denn mit denen los? Sind die jetzt unkonzentriert? Was machen die für einen Quatsch? Nein, es haben beide gesagt, das Ding war einfach wirklich schwierig zu fahren. Und das ist halt einfach so. Dementsprechend, also jetzt selbst für Max Verstappen wird es langsam eng, was das Maximum extrahieren aus dem Auto rausgeht. Weil was hilft es dir denn, wenn da mehr drin ist, wenn du es nicht rausholen kannst, weil das Ding einfach so ein Monstrum zu fahren ist, das kann es irgendwie auch nicht sein. Also da muss man echt mal schauen, was passiert. Und Helmut Marko hat auch schon gesagt, jetzt diese Woche, da gibt es eine Krisensitzung in Milton Keynes, da wo der Hauptsitz ist von Red Bull, wie von vielen anderen auch in der Nähe von der Strecke von Silverstone. Und da wird man jetzt mal drüber reden, wie man denn aus diesem Loch rauskommt. Und da wird sich dann auch perspektivisch natürlich entscheiden, wenn man das schafft, ob Max Verstappen dann beim Team bleibt, denn Helmut Marko, und das finde ich sympathisch an ihm, der redet nie um den heißen Brei, der hat gesagt, naja, natürlich gibt es Performance-Klauseln und es sieht momentan nicht gut aus, das hat er gesagt. Und da muss man jetzt mal schauen. Also Max Verstappen wird sich das ganz genau ansehen und ihr könnt euch schon mal freuen, in Fahrernoten werden wir deutlich tiefer in die ganze Materie einsteigen bei den einzelnen
Fahrern. Und
vor allem
über alle anderen reden.
Genau, also jeder Fahrer, den ihr vielleicht hören wolltet, der jetzt nicht dabei war, der kommt auf jeden Fall mehr als genug Zeit hoffentlich, auch aus eurer Sicht dann in den Fahrernoten. Die kommen dann normalerweise einen Tag nach diesem Video. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, Like-Button und dann verpasst ihr gar nichts. Und dementsprechend irgendwelche berühmten letzten Worte, Dave?
Ja, ich würde gerne tatsächlich nochmal von euch wissen, wie ihr denn zu den großen drei Themen auf jeden Fall steht. Ja, Krise jetzt bei Ferrari schon ordentlich, muss man da die WM abschreiben? Was würdet ihr raten? Glaubt ihr, dass McLaren auf jeden Fall dominieren kann in dieser Saison? Erleben wir dann wirklich eine Saison in Papaya, wo sich dann die beiden Piloten vielleicht ins Gehege kommen? Kracht's da ordentlich eurer Meinung nach? Oder bringen die das irgendwie mit ihren Papaya-Roots halbwegs harmonisch über die Runden? Ja? Und was zur Hölle ist bei Red Bull los? Ja? Liegt's an den Piloten? Liegt's am Auto? Was muss man machen? Bleibt Max Verstappen? Geht Max Verstappen? Wie steht es denn um die Zukunft der Mannschaft? Ja? Und ein winziger Aspekt, den wir nämlich doch da gar nicht erwähnt haben, auch die ganze Geschichte um Christian Horner, die wurde ja nur wirklich künstlich klein gehalten. Da brodelt es demnächst nochmal ordentlich, denn die Dame, die da geklagt hat, das ganze Ding geht jetzt vor ein ordentliches britisches Gericht. Auch das könnte nochmal richtig Unruhe reinbringen. Also Red Bull ist wirklich aktuell gefühlt im freien Fall. So sehen wir es jedenfalls. Wie seht ihr es denn? Sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren. Schreibt uns auf allen Kanälen, wo ihr könnt. Und ansonsten, ja, mehr Formel 1 ist mehr gut. Mehr Formel 1 gibt es natürlich hier bei uns. Bleibt uns treu. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.